Ich habe sozusagen wirklich im Laufe der Jahre kontinuierlich anwachsen sehen, wie im Publikum ja dann auch dezidiert Anhänger der anti-islamischen Bewegung waren und mich immer wieder mit denselben meistens wenig ergiebigen Fragen zur Rede stellten bzw. provozieren wollten.
Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig.
Willkommen zu einer neuen Folge von Hansa Rauschen. Willkommen zu einem Gespräch mit dem Islamwissenschaftler, Schriftsteller und Übersetzer Stefan Weidner, dessen ungeheuer kenntnisreiche Vermittlungsarbeit zum arabischen Raum wohl jede und jeder kennt, der sich damit beschäftigt. Auch in seinem neuen zweiten Buch im Hansa Verlag, Ground Zero, 9/11 und die Geburt der Gegenwart, vermehrt Weidner das Interesse über den Nahen und Mittleren Osten ganz entschieden, wenn er die Zäsur des 11. Septembers und die Veränderung der Weltordnung aus ganz anderen als den gewohnten westlichen Perspektiven betrachtet. Mit seinem Lektor Tobias Heil hat er darüber und über Blicke auf die Ordnung der Welt gesprochen, über sein eigenes Leben als freier Publizist und über die unser aller Leben bestimmten Zäsuren, vom Mauerfall über den 11. September bis zu Corona. Viel Spaß mit dieser tollen Folge von Hansa Rauschen.
Ja, guten Tag, mein Name ist Tobias Heil. Ich bin Lektor im Karl-Hansa-Verlag und habe in den letzten anderthalb oder zwei Jahren Stefan Weidner dabei begleitet, wie er sein Buch Ground Zero, 9/11 und die Geburt der Gegenwart geschrieben hat. Und wir wollen uns heute eine halbe Stunde ungefähr über dieses Buch und über seinen Blick auf dieses Epochenjahr, das sich ja dieses Jahr zum 20. Mal jährt, besprechen und vielleicht auch noch die Dinge ein bisschen weiter fassen, als es dann im Buch zu lesen ist. Erstmal guten Tag, Stefan Weidner. Hallo.
Ja, guten Tag. Guten Tag aus Berlin.
Zunächst mal, um dich kurz vorzustellen, also in der Klappe steht Islamwissenschaftler, Orientalist. Was ich immer ganz besonders finde, ist, dass du einer der ganz wenigen sozusagen Privatgelehrten bist. Du hast also keine Professur an der Universität, du hast keine feste Stelle in der Redaktion. Ist es so eine selbstgewählte Freiheit? Denn es bedeutet ja auch, dass du im Gegensatz zu anderen Autoren eben jetzt nicht irgendwie auf eine Struktur zurückgreifen kannst, auf irgendwelche Sekretariate oder auf Leute, die große Reisen bezahlen oder whatever.
Das stimmt, das stimmt. Also ich kann mich mit dem Begriff oder der Idee des Privatgelehrten auch wirklich sehr schön identifizieren. Wobei es natürlich in der Tat ein Problem ist, dass ich in diesem Fall ohne größere Infrastruktur, die mir unterstützend zur Seite steht, arbeiten muss. Und das ist ein großer Nachteil gegenüber den üblichen Universitätsprofessoren. Der große Vorteil ist natürlich, dass ich viel mehr Zeit habe und mich viel ausschließlicher meinen Themen widmen kann, dass ich keine Bürokratie und keinen Ballast mit mir herumschleppe. Und das geht natürlich nur, das muss ich jetzt auch sagen, weil ich 15 Jahre lang einen sehr schönen Job beim Goethe-Institut hatte, wo ich viel in der islamischen Welt und in Asien herumreisen konnte und der mir am letzten Endes dann auch eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit gewährt hat. Sonst wäre das ein sehr, sehr riskantes Unternehmen.
Ja, und wenn wir gerade bei der Unabhängigkeit sind, es ist also sicher auch die Unabhängigkeit, du musst dich für Stipendien bewerben, das schon, aber jetzt so das Übliche, was an Universitäten üblich ist, Drittmittelanträge, irgendwelche Kommissionssitzungen und so weiter, das bleibt dir alles erspart. Vielleicht können wir diese Unabhängigkeit immer im Hinterkopf bewahren, wenn wir jetzt über dein Buch sprechen. Also wie gesagt, es handelt von 9/11. Dieses Jahr sind 20 Jahre seit den Anschlägen von New York und Washington vergangen. Und wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass 2001 ein weltpolitisches Epochenjahr war. Für Leute, die so ein bisschen über 40 sind, ist es das dritte Epochenjahr eigentlich. 1989 war das erste. Und ich glaube, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass 2020 mit der Verbreitung der Pandemie dann eben das dritte sein wird. Welche Rolle spielt 2001 in dieser Spanne zwischen 89 und 20, zwischen diesen radikalen Verwandlungen der Welt, nach deiner Sicht?
Genau, ja, das ist eine gute Definition der Epochenjahre. Wir dürfen natürlich aus der, sagen wir mal, islamwissenschaftlichen oder ja doch ein bisschen globaleren Perspektive vielleicht doch noch 2011 hinzurechnen. Das ist zumindest ein interessanter Zwischenschritt jetzt zwischen 2001 und 2020 der Pandemie. Du hast auch 1989 genannt. Das ist sehr wichtig, denn ich denke, dass die Anschläge von 2001 und die politischen Verwerfungen, die dem vorausgingen und die darauf folgten, nicht denkbar sind ohne den Kalten Krieg. Wir müssen bedenken, dass im Kalten Krieg der sogenannte Westen, also Europa und die USA oder die NATO, die Kräfte in der islamischen Welt, nicht nur dort, aber eben auch in der islamischen Welt unterstützt haben, die mit dem Kapitalismus besser zurechtkamen. Und das waren die religiösen Kräfte. Mit anderen Worten, man hat die religiösen Staaten unterstützt und eben nicht diejenigen des sozialistischen Lagers, die etwa die Hälfte der arabischen Welt ausmachten. Zu diesen religiösen Kräften zählte natürlich auch Saudi-Arabien, was dank seines mit dem Ölgeschäft verdienten Geldes sehr, sehr reich war und sehr viele von diesen konservativen Kräften unterstützen konnte, was uns nach 9/11 oder eigentlich mit 9/11 dann auf die Füße gefallen ist, weil das genau die Kräfte waren. Die meisten der Attentäter, ich glaube 15 von 19 der Attentäter waren Saudis. Das heißt, es waren genau die Kräfte, die eigentlich vorher der Westen gefördert hatte, ganz exemplarisch in Afghanistan, als die Sowjetunion 1979 in Afghanistan einmarschiert ist, offiziell auf Einladung der damals kommunistischen afghanischen Regierung. In dem Moment hat man die Mujahedin, das heißt die islamischen Widerstandskämpfer, aufgebaut, um die Sowjets wieder aus Afghanistan zu vertreiben. Das ist ja, wie wir wissen, auch sehr gut geglückt. In dem Moment, als die Sowjets abzogen, fiel im Grunde die Mauer. Das war das Ende des Ostblocks, das Scheitern der Sowjets in Afghanistan. Das ging aber nur durch eine massive Förderung der dschihadistischen, der radikal-islamischen Kräfte, die in Afghanistan gegen die Sowjets gekämpft haben. Und in dem Zusammenhang wurde dann auch Bin Laden groß. Und wir sehen also, wie der Kalte Krieg mit 9/11 ganz eng zusammenhing.
Jetzt habe ich vorhin ganz bewusst gesagt, ich finde dieses Generationenspielchen dann auch immer nicht so wahnsinnig lustig, aber in dem Fall hilft es, glaube ich, ein Stück weiter. Ich habe gesagt, die Leute, die über 40 sind, können sich eben auch noch an 89 und an die Zeit vor 89 erinnern. Was bedeutet es eigentlich für die Jüngeren, also für diejenigen, die Welt erst seit 9/11 kennen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mich das auch gefragt, habe auch viel mit meinen beiden Söhnen diskutiert, die Anfang 20 sind und sozusagen exemplarisch für diese Generation. Das ist so etwas wie für unsere Generation vielleicht der Mauerbau oder die 68er-Bewegung. Es ist schon ein sehr gutes Stück weit historisch. Und ich hatte dann aus den Reaktionen von meinen Söhnen, als sie das Buch lasen, habe ich dann herausgelesen, dass ihnen nicht klar war, wie intensiv und wie schockartig und wie langanhaltend die Wirkung der Anschläge von 9/11 ist, nämlich, dass sie wirklich bis heute anhält, dass wir die Gegenwart überhaupt nicht verstehen können, schon die Vor-Corona-Gegenwart überhaupt nicht, aber auch die Corona-Gegenwart können wir nicht verstehen, ohne zu wissen, was damals passiert ist und ohne die Folgen mit zu bedenken. Das betrifft vor allen Dingen erstmal die politischen Verhältnisse, die sich damals geändert haben, etwa mit der Invasion in Afghanistan und in Irak, zwei zu einem großen Teil gescheiterten, jedenfalls sehr unglücklich verlaufenden militärischen Abenteuern, in die Europäer und die Amerikaner verwickelt waren. Das Ganze hatte eine starke Rückwirkung auf Europa und die USA selbst, indem nämlich der Islam und die Migration aus der islamischen Welt, die ja schon intensiv stattgefunden hatte zu 9/11, es gab ja schon sehr viele Einwanderer aus der Türkei, aus Nordafrika, aber auch aus Palästina, aus Ägypten und so weiter, dass all das nochmal neu thematisiert wurde und leider auf eine sehr konfliktartige Weise, so dass letztlich daraus sich eine neue, antisemitische, anti-islamische Bewegung entwickelt hat. Ich habe das sehr genau verfolgt, weil ich sehr aktiv war, publizistisch, in Zeitungen, aber auch mit meinen Büchern, mit meinen Übersetzungen aus dem Arabischen, habe ich viele Lesungen gemacht. Und ich habe sozusagen wirklich im Laufe der Jahre kontinuierlich anwachsen sehen, wie im Publikum dann auch dezidiert Anhänger der anti-islamischen Bewegung waren und mich immer wieder mit denselben, meistens wenig ergiebigen Fragen zur Rede stellten beziehungsweise provozieren wollten. Und diese Bewegung ist dann noch einmal größer geworden, als es zur Flüchtlingskrise kam, die wiederum nicht zu erklären ist, ohne natürlich die arabischen Revolutionen. Die arabischen Revolutionen 2011 haben ja dazu geführt, dass die arabische Welt stark destabilisiert wurde, dass es zu Bürgerkriegen kam, was dann wiederum die Flüchtlingsbewegungen ausgelöst hat, sodass die Zusammenhänge eigentlich, wenn man es sich einmal klar macht, auf der Hand liegen. Aber man hat das selten gemacht.
Du erinnerst dich vielleicht, dass wir in der ganz frühen Phase die etwas verrückte Idee hatten, das Buch Bin Laden hat gewonnen zu nennen. Also die Idee dahinter war, dass Bin Laden zwar dann von den Amerikanern getötet wurde, aber dass er es geschafft hat, die vermeintliche Hegemonie des Westens, ganz des sogenannten Westens, ganz grundsätzlich zu entlarven, dass er eben die Einheit des Westens, also vor allen Dingen die transatlantische Einheit des Westens, gestört hat oder zerstört hat. Jetzt kam dann, das war dann eben jetzt vor einem knappen Jahr, kam dann Corona und ich war damals erst mal ein bisschen reserviert, wie du mit der Idee gekommen bist, jetzt auch noch die Corona-Krise oder die Krise, die durch Corona ausgelöst wurde, in das Buch mit aufzunehmen. Ich hatte den Eindruck, erstens, das ist jetzt noch allzu aktuell. Es war damals auch nicht abzusehen, wie lange uns das beschäftigen wird. Und ich konnte nicht die innere Verbindung aufs Erste herstellen. Inzwischen dauert die Sache jetzt bald ein Jahr und sie wird uns, und wir wissen, dass sie uns noch länger beschäftigen wird. Und es ist ja dabei, du hast ja die eine ganz erstaunliche Idee, dass eigentlich Corona jetzt die Chance bietet, diesen Sieg Bin Ladens, diesen sogenannten Sieg Bin Ladens rückgängig zu machen. Wenn ich das jetzt so sage, dann klingt das völlig verstörend und irgendwie verrückt. Aber vielleicht kannst du diese Idee mal noch etwas genauer erklären.
Ja, wir können vielleicht zwei Elemente auseinanderhalten. Also erstmal der Sieg Bin Ladens ist natürlich eine provokante, ein bisschen steile These, aber natürlich eine These, die auch provozieren soll, die zum Nachdenken anregen soll, die ich jetzt auch nicht ohne Abstriche vertreten würde. Aber wir müssen uns anschauen, nach 9/11 haben die Amerikaner geglaubt, sie hätten jetzt carte blanche, sie hätten jetzt freie Hand in der Welt, ihre Vision von der Welt und von der Weltwirtschaft und ihre Macht durchzusetzen, weil sie natürlich als Opfer eines Anschlags auch auf einmal auf eine Weise militärisch reagieren konnten in einer Weltregion, die für sie sehr wichtig war, der arabischen Welt oder der islamischen Welt, wie es ihnen vorher nicht möglich war. Das heißt, man hat 9/11 eigentlich als Ermächtigung begriffen, die eigene Vision von der Welt, die sowieso schon ja sehr aufgeblasen, auf die man sehr, von der man sehr überzeugt war nach 89, nach dem Fall des Kommunismus. Man hat geglaubt, diese Welt nun, diese neue Weltordnung nun etablieren zu können. Und wie wir gesehen haben in den letzten 10, 15 und dann eben 20 Jahren, hat genau diese Reaktion, genau diese Vorstellung von einer Ermächtigung, von der Ermächtigung jetzt mit militärischen, aber auch anderen Mitteln aggressiv die eigene Vision in der Welt durchzusetzen. Genau damit sind die Amerikaner gescheitert. Genau das ist nicht geglückt. Und indem Bin Laden die Amerikaner zu dieser Reaktion provoziert hat, hat er sie eigentlich entzaubert. Wir sehen, dass die Amerikaner nicht in der Lage waren, weder in Irak noch in Afghanistan, sie machen jetzt Friedensprozesse mit den Taliban, dort irgendetwas Entscheidendes in ihrem Sinne zu bewirken. Auch der Terrorismus hat ja nach 9/11 erst so richtig begonnen, ganz schlimm mit dem IS nach den arabischen Revolutionen, also zwischen 2012 und 2019 können wir sagen, und hat schließlich auch dazu geführt, dass die westlichen radikalen, rechtsradikalen Bewegungen einen eigenen Terrorismus entwickelt haben, hat dazu beigetragen, dass die Amerikaner so die Schnauze voll, auf Deutsch gesagt, von den amerikanischen Abenteuern hatten, dass sie einen Isolationisten wie Donald Trump gewählt haben. Wir sehen also die Zusammenhänge. Wir sehen auch, wie 9/11 und damit Bin Laden dazu beigetragen hat, die Amerikaner zu entzaubern, die amerikanische Macht wirklich sehr stark zurückzufahren. So, dieser Prozess war natürlich schon vor Corona absolut sichtbar, aber es gab trotz Trump und trotz ganz vielen Terroranschlägen, sozusagen intensiven Störungen im gesellschaftlichen Gleichgewicht, dem Brexit, dem Populismus, gab es immer noch, und trotz auch der Klimawandelbewegung Fridays for Future, gab es eigentlich nicht diesen Schockmoment, nicht dieser, das entscheidende Ding, was zu einer Wende, was zu einem Umdenken geführt hätte. Und dann geschah, fast wie auf Bestellung, könnte man sagen, die Corona-Krise und hat alles ausgebremst und nun wirklich, zu einer grundsätzlichen Befragung aller unserer bisherigen Weltzugangsweisen Anlass gegeben. Und ist es freilich so, dass wir in dieser Krise immer noch stecken und damit eigentlich kaum wieder sozusagen politisch, wirtschaftlich die Spielräume haben, wirklich eine Wende jetzt einzuleiten. Wir müssen erstmal auf diese Krise selbst reagieren. Und auch mental sind wir natürlich sozusagen von dem Problem selbst aufgesogen und haben eigentlich nur die unmittelbare Gegenwart im Sinn. Ich versuche dagegen in dem Buch nun eine Perspektive einzunehmen, insgesamt, wie vielleicht, das ist natürlich hypothetisch, es ist ein Test, es ist ein Experiment, wie würde ein Historiker in 20 oder 30 Jahren sowohl auf diese Epochenschwellen schauen, die du eben genannt hast. Und wenn man sich dann diese Schritte anschaut, vor allen Dingen eben von 9/11 bis zur Corona-Krise, muss man sagen, dass natürlich die Corona-Krise eine fundamentale Änderung bewirken wird. Es ist für mich eben ein Ground-Zero-Ereignis, wie es mindestens 9/11 auch war. 9/11, wir erinnern uns, der Ort, wo die beiden Türme des World Trade Centers zusammengestürzt sind, wurde Ground Zero genannt, also sozusagen eine Art Nullgrund, aber auch eine Stunde Null in gewisser Hinsicht. Und ich glaube, dass ist auch mit der Corona-Krise Fall oder könnte jedenfalls oder sollte ein Anlass für eine solche Neubewertung und ein Überdenken aller unserer Gewohnheiten sein. Und wenn uns das gelingt, dann würden wir tatsächlich mit der Epoche von 9/11 abschließen. Dann würde hier etwas Neues beginnen. Wenn wir nicht einfach mit denselben politischen Rezepten weitermachen, die wir vorher hatten, sondern wenn wir zum Beispiel die Umweltproblematik mit der nötigen Konsequenz angehen, wenn wir die globale Ungleichheit mit der nötigen Fairness angehen. Das sehe ich derzeit noch nicht, aber ich möchte die Hoffnung auch noch nicht aufgeben.
Also wenn wir gerade beim Hoffen sind und wenn wir uns eine Welt sozusagen nach 9/11 vorstellen, die also eben nicht mehr in den Konfrontationen gefangen ist, die durch Bin Laden ausgelöst wurde, die Konfrontationen auch sozusagen im Weltbild Bin Ladens waren, wenn wir uns eine solche Welt vorstellen, über die Frage der Klimapolitik ist ja schon viel geredet und geschrieben worden. Das wäre natürlich, Corona ist auch immer so ein Ausgangspunkt, dass man sagt, das ist eine Folge der Art, wie wir eben mit unseren Ressourcen wirtschaften und wie wir auf diesem Planeten leben. Der andere Punkt, der mir jetzt nicht nur bei diesem Buch von dir, sondern auch bei deinen anderen Büchern aufgefallen ist und wo ich eben auch denke, dass vielleicht ein Neuanfang möglich wäre. Mir, der ich kein Arabist bin und mich nur so zeitungsmäßig in der Gegend auskenne, ist auch aufgefallen, wenn ich deine Bücher lese, wie wahnsinnig wenig man doch nur über diese Gegenden weiß. Und ich glaube, ich bin da nicht allein. Es ist einfach dramatisch, wenn man sich anschaut, wie wir mit diesen Regionen vernetzt sind und wie wenig Ahnung wir haben. Meinst du, dass es mal irgendeine Chance gäbe, Europa Amerika zu ermuntern, sich kenntnisreicher oder besser über diesen ganzen Raum zu informieren. Es muss doch für dich manchmal, du hast vorhin schon von deinen Veranstaltungen erzählt, es muss doch manchmal frustrierend sein, wie ahnungslos wir hier eigentlich in Europa über diese Gegenden reden, urteilen, wie ahnungslos Politik gemacht wird. Du beschreibst ja eben auch die amerikanische Politik im Irak. Das ist ein haarsträubendes Kapitel in dem Buch. Gibt es da irgendwelche Chancen, dass sich da irgendwie ein globaleres Verständnis mal hier entwickelt, also global jetzt in dem Sinn, dass man sich auch stärker für diese Regionen und für ihre Eigenheiten interessiert?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich denke, ich würde nicht sagen, dass es ein Desinteresse gibt. Es gibt schon ein großes Interesse. Es beschäftigt viele Menschen. Es ist auch nicht so, dass die Informationen nicht zur Verfügung stünden, wenn man sie denn wahrnehmen möchte. Das Problem ist ein bisschen, dass für jede Perspektive auf meinetwegen die islamische Welt, jeder sein eigenes Süppchen finden. Also man findet Bücher, Artikel, alles Mögliche nach jedem Geschmack. Für die, die den Islam hassen oder verachten oder einfach nicht mögen, finden sie die entsprechende Literatur und für die anderen finden sie auch die entsprechende Literatur. Mit anderen Worten, es gibt sozusagen keine, jeder sucht sich das zusammen, was ihm gerade passt. Und damit bleiben wir in dem Rahmen, den wir eigentlich mitgebracht haben, wenn wir darauf schauen. Ich glaube, der entscheidende Punkt, wie sich das in Zukunft ändern wird oder was dazu beitragen wird, sind gar nicht so sehr sozusagen, ist gar nicht so sehr Information oder Aufklärung, denn die gibt es ja, wird aber nicht im adäquaten Maß abgerufen, sondern sind tatsächlich Menschen, die mit einer anderen Perspektive auftreten und herkommen und aufwachsen. Und das sind natürlich die Einwanderer. Und ich glaube, dass die wesentliche Verbesserung oder die wesentliche Veränderung, positive Veränderung in unserem Verhältnis zur islamischen Welt genau in dem Moment oder im Lauf eines Prozesses eintritt, der eben mit der Einwanderung zusammenhängt, indem Menschen, die eben aus bikulturell aufgewachsen sind, die beide Sichtweisen haben, die ihre speziellen Erfahrungen haben, die nicht mehr reduziert werden können auf einzelne Schlagwörter. In dem Moment, wo diese Menschen immer präsenter werden, immer mehr eine eigene Stimme finden, immer mehr zu Wort kommen, in dem Moment wird sich natürlich auch unsere ganze Perspektive, in dem Moment wir mit ihnen, also wir, wer ist schon wir, also in dem Moment sozusagen die Zielgesellschaft, meinetwegen die deutsche Gesellschaft, wie wir sie lange hatten, wenn in dem Moment, wo sie verschmilzt mit diesen Einwanderinnen und Einwanderern, und das geschieht ja schon seit längerem, in dem Moment wird sich auch die Perspektive ändern. Ich glaube, wir sind gerade in diesem Prozess. Das gefällt nicht allen und dementsprechend umstritten oder dementsprechend polemisch wird manchmal da argumentiert. Aber es ist im Prinzip, glaube ich, ein positiver und zukunftsweisender Prozess.
Ja, wir haben jetzt eigentlich einen großen Bogen geschlagen und ich glaube, es ist deutlich geworden, welche Schlüsselstelle die Anschläge von 2001 eben in der globalen Geschichte haben und wie viel stärker sie auch eben jetzt auch auf innergesellschaftliche Entwicklungen in Europa und in Deutschland, wo wir die Diskussion naturgemäß noch etwas genauer verfolgen, eben auch haben. Das ist, glaube ich, die ganz besondere Qualität von dem Buch und ein bisschen Reklame darf ja auch sein. Alle Leute, die es jetzt, ist es jetzt 2 oder 3 Wochen, ist es jetzt da, aber auch die es vorher gelesen haben, haben gesagt, dass es irgendwie die Augen öffnet und dass es eben doch plötzlich ganz neue und überraschende Zusammenhänge zeigt. Und wie gesagt, also jetzt auch diese Schlussperspektive, wir müssen da weiter über 9/11 reden und wir müssen weiter darüber reden, was es mit uns und was es mit unseren, im Sinne der europäischen Gesellschaften gemacht hat. Und da ist dieses Buch sicher ein guter Ausgangspunkt. Vielen Dank dafür und vielen Dank für die letzten 25 Minuten.
Gerne, sehr gerne.
Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.